sollen wir uns jetzt beugen vor den Allmächtigen. O großer Gott, wir möchten nicht vor dir hereinrasen, sondern in die Stille vor dir beugen. Du bist der Allheilige. Du bist der, der die Sterne im Platz gelegen hast. Und trotzdem sagst du, du möchtest Gemeinschaft mit Menschen haben. Oh, was für ein Vorrecht wir haben in diesem Saal heute Abend, einfach vor dir zu stehen, dass du, der Heilige Israels, etwas mit uns zu tun haben. Oh, wir preisen dich, staunen auf deine Riesengnade zu uns. Und jetzt, Herr, als wir vor dir beugen, möchten wir nur eine Bitte haben. Herr, öffne du unsere Ohren, dass wir deine Stimme hören. Benütze du dein Knecht, der Herr Dr. Jaffin. Rüste du ihn aus, salbe du ihn mit deinem Heiligen Geist und lass ihn weitergeben, was du ihm in die Stille gesagt hast. Und Herr, mach du auch, dass wir es nicht nur mit Ohren reinnehmen, dass nach diesen Tagen unser ganzer Lebensstil sich ändert, unsere Einstellung, unsere Haltung zueinander ändert, weil dein Heiliger Geist, du mächtiger Gott, du hast gesprochen. Herr, danke für deine Liebe und Gnade. Und wir danken dir für die Gnade, die du uns immer wieder zeigst, dass du auch mit uns redest. So rede du, Herr. Wir erwarten dein Wort zu deiner Ehre und dein Ruhm im Namen Jesus, unser Heiland und Erlöser. Amen. Amen. Dr. Jaffin.
Ja, das freut mich zu hören, wie auch ein anderer Jude betet. Ich glaube, wir Juden stehen nie in Gefahr, Gott zu verniedlichen und zu verharmlosen. Und das ist sicherlich eine große Gefahr in die Christenheit unserer Zeit. Israel hat einen großen Fehler gemacht, Jesus abzulehnen. Aber sie hat auch Recht, wenn sie sagte, es ist gefährlich, einen Mensch anzubeten, denn mit der Zeit kann man ihn allzu menschlich sehen, ein Gleichnis aus ihm machen. Und das ist leider geworden, den großen Teil der sogenannte christliche Abendland. Wir haben nur die Liebe und die Nette und die Süße Jesus und über der Heilige, der Gerechte, der Allmächtige. Diese Art von Rede hören wir sehr wenig, weder im Gebet noch in Auslegen. Da bin ich sehr dankbar und das ist sehr richtig. Wir Juden wissen, dass wir mit einem sehr ernstzunehmenden Gott zu tun haben. Wir beten noch weiter jetzt im Sinne dieser Text. Jakob rüstet sich zu begegnen mit Esau, sein Kampf mit Gott und in Bezug zu Israel als Gott, Gottes erwähltes Volk. So viel wie der Sand am Meer hast du uns versprochen, o Herr, dein Volk Israel. Aber jetzt höre ich nur, wie die Wellen ihren schärferen Sinn klagen. Wann werden wir, wie du versprochen hast, wie die Sterne am Himmel, nur glänzen, als deine erlösten Kinder zu dir kommen? Amen. Jakob rüstet sich zur Begegnung mit Esau, Genesis 1. Mose 32. Wir schauen, wie weit wir kommen. Ich lese das und der Kampf am Jakob. Jabok, und dann schauen wir, ob wir noch weiterkommen. Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg und es begegnete ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Herlage, und nannte diese Stätte Mahanaim, Jakob aber schickt Boten für sich her zu seinem Bruder Esau in Land Seir, in das Gebiet von Edom. Und befahl ihnen und sprach, so sprich zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lang in der Fremde gewesen, habe Rinde und Esel, Schafe, Knecht und Mächte und habe ausgesandt, es dir, meinen Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtet sich Jakob sehr und ihn wurde bangen. Er teilt das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinde und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaaks, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohl tun. Herr, ich bin zu gering, alle Barmherzigkeit und alle Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich für ihn, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen, wie dem Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm für den, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Witter, 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe, 10 junge Stier, 20 Eselin und 10 Esel. Und hat sie unter der Hand seine Knechte, ja, eine Herde besonders, und sprach zu ihnen, geh von mir her und lass Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wen gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du für dir hertreibst, sollst du sagen, es gehört deinem Knechten Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch den Zweiten und dem Dritten und alle, die den Herden nachgingen und sprach, wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau, wenn ihr ihn begegnet. Und saget ja auch, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns, denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das von mir hergeht. Danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk für ihn her, er aber blieb diese Nacht im Lager. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mächte und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrachte, und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt, und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob, und er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach, er habe Gott von Angesicht gesehen, und doch würde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seine Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück aus dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Die trennen sich. Laban geht sein Weg, Jakob geht sein Weg. Er hat hart bezahlt für seinen Betrug, blieb viel länger da, als er bleiben wollte. Sehr merkwürdig ist Satz 2 und sie spricht Bände. Jakob aber zog seinen Weg und es begegnete ihm die Engel Gottes. Ja, was ist besonders an dieser Aussage? Das Entgegensetzung. Er ging sein Weg und Gottes Engel begegnete ihm. Das bedeutet, Jakob geht immer wieder seinen Weg. Was er tun will, was er für klug hält. Aber Gott begegnet ihm immer wieder. Der Engel Gottes, ich komme gerade von zwei Vorträgen bei einer Kurzbibelschule, wo steht sehr deutlich bei Gideon und nochmal bei Simpson, dass der Engel Gottes ist Gott. Wir haben dem Herrn gesehen und sind nicht gestorben, so sagen die Eltern von Simpson zum Beispiel. Der Engel Gottes, das ist nicht Gabriel oder Michael oder Uriel oder wer, Raphael oder wen man will, sondern der Engel Gottes. Die Engel sind immer männlich, aber in Elias von Mendelssohn, der Engelchor, die Sonntag gesungen bei der Taufe einer Jüdin in meinem Gottesdienst, die eine wunderbare Errettung von den Nazis gehabt hat, da werden nur Engelingen singen, die Frauenchor, ja. Es ist eine Gegensetzung und die spricht Bände. Jakob zog seinen Weg und es begegnete ihm die Engel Gottes. Das bedeutet, er kann seine eigenen Wege nicht mehr gehen, auch wenn er will. Denn der Herr ist immer wieder da. Es ist sehr merkwürdig. Ich habe diese ganzen Texte in meinem Bibelkreis, das wird dann in ein Buch in ein oder zwei Jahren erscheinen. Und was mir am sonderbarsten in diese ganze Geschehen ist, nachdem Jakob einen neuen Namen bekommt, Israel, Gott nennt ihn trotzdem Jakob. Abwechselnd. Jakob, Israel. Jakob, Israel. So geht es auch in zentrale Psalmen, die dazu Bezug nimmt. In zentrale Aussagen, warum? Jakob zog sein Weg. Das ist Jakob, der Betrüger. Jakob, der seine Klugheit mit Geschenken und alle möglichen menschlichen Arten umgeht. Mit menschlicher Klugheit, mit menschlicher Betrug, menschliche Wege, die letzten Endes verdorbene Wege. Und dann ist er dann der Israel, der Gerettete, der Gesegnete, der Gottesstreiter, der mit Gott kämpft und mit Menschen und gewinnt. Luther in seiner genialen Art hat das in einen Satz zusammengesetzt. Das ist ein zentraler Satz der Reformation und ist eine zentrale biblische Aussage. Wir sind verloren in uns selbst, Jakob, der sein eigener Wege, sein eigener Wille folgt. Und wir sind gerettet in den Herrn unter den Segen Christi. Deswegen diese Entgegensetzung. Wisst ihr, es gibt Menschen, gesegnete Menschen, die wollen ihre eigenen Wege gehen und der Herr lässt denen nicht. Einer unserer größten Dichter, das ist zu wenig in unseren Kreisen bekannt, was für einen Riesenschatz, Kulturschatz an christlicher, aktiver, biblischer Kultur wir haben. George Herbert, einer der größten Lyriker in die englische Sprache, der Pfarrer war, ein sehr schriftgemäßer Pfarrer, schrieb im 17. Jahrhundert mit seinen Gedanken, ja, wie ich mag gerne Kunst anschauen und gute Musik und wie er zum Kontinent gehen könnte und frei und dann ruft Gottes Stimme zu ihnen, sagt, mein Kind. Und er kehrte in seinen Gedanken zurück und sagt, ja, mein Herr, ich bin da, dich zu dienen und nicht mir selbst. Aber das steckt in jeder von uns, wenn wir ehrlich sind. Keiner von uns ist ein Engel oder ein Engelin. Nicht wahr? Jeder von uns hat seine besondere Wege, seine besondere Art. Und wir versuchen immer das zu denken, dass das auch von Gott gewollt ist. Und wir versuchen das, was wir nennen, zu rationalisieren und sagen, ja, so geht's und das ist erlaubt. Aber das sind die unser Wege in unser Leben. Und wenn wir dem Herrn wirklich gehören, dann ruft er uns immer wieder zurück zu ihm unter seinen Segen. Das ist unser Leben zwischen zwei Äonen, wie Paulus das ausdrückt. Hier in dieser Welt, wo Welt nicht nur außerhalb mir selbst, sondern innerhalb mir selbst ist. Aber mit dem großen Ziel vor Augen, gesegnet auf den Weg hinter dem guten Hirten. Dieser Zwiespalt wird nur gelöst sein, wenn wir die ganze Kleid der Schuld und der Ungerechtigkeit weggenommen und wenn wir überdeckt mit seiner Kreuzesblut endgültig und ihn gleich werden in seinem Reich. So dieser Text ist ungeheuer seelsorgerlich für uns, und zeigte uns der Zwiespalt in uns, der Verlorene in uns selbst, der Gerette in Christus. Und täuscht euch nicht vor, dass ihr nur gerettet in Christus, dann seid ihr Pharisäer und Heuchler. Das ist nicht der Weg der Christ. Der Weg der Christ ist, den Balken aus die eigenen Augen zu entfernen, unter Gottes Wort und immer wieder aus Buße zu leben. Denn Heiligung ist nicht mein Weg mit dem Herrn, sondern des Herrn Weg mit mir. Und wie er mich immer wieder zu ihm sieht, in wen er die Dunkelheit in mir ans Licht bringt, dass ich ihm das übergeben. Eine große Gefahr, und das betone ich ständig in Vorträgen, ist, dass unsere eigene Frömmigkeit uns schützen will von Gottes Wort. Und das ist ein Irrweg. Frömmigkeit ist, was der Herr in uns schafft. Das ist Heiligung. Jakob aber zog seinen Weg und es begegnete ihm die Engel des Herrn. Denn er hat sein Engel befohlen über dich. Das geht. Das ist die Engelschor. Merkwürdig, dass gerade Mendelssohn, ein Judenchrist, diesen Text intoniert, wo der Satan, gerade dieser Psalm, Zitat in Bezug zu Jesus, spring vom Tempelsinne runter. Ja, er wird dich halten, er hat sein Engel befohlen über dich. Das Interessante nebenan in dieser Begegnung zwischen Satan und Jesus, Jesus zitiert nur aus einem Buch, welches Buch? Der fünfte Buch Mose, das Zentrum des Alten Testaments, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose. Und das Torah hat ein Gewicht wie kein anderes. Die Psalmen haben nicht die gleiche Gewicht in Israel wie Torah. Und das Zentrum des Torah ist der fünfte Buch Mose. Das soll Gott nicht versuchen. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Herrlage, und nannte diese Stätte Mahanaim. Jakob aber schickte Boten für sich her zu seinem Bruder Esau ins Land. Der Gottesengel, Gott selbst, kommt als Bote zu ihm. Er aber geht jetzt seinen Weg mit menschlicher Klugheit, wie er mit List und Betrug. Jetzt tut er nur menschlich klug seine Wege. Aber das wird nicht der Weg letzten Endes, die Esau. Kann man sagen, was ist das richtige Wort? Besänftigen wird. Es ist, was passiert mit Gott, die diese Änderung in Esau bringen wird, nicht seine kluge Wege. Befahl ihn und sprach so, sprich zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob, lässt dir sagen, sein Knecht, der dein Erstgeburtsrecht gekriegt hat, der Segen, die dazu gehört hat. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lang in der Fremde gewesen. Wir müssen sehen, sind da auch hier zwei Typen von Menschen. Jakob ist der Typ, der bei seiner Mutter zu Hause, ein ruhig innerlicher Typ. Esau ist der Jäger, der Wilde, der Unbändige, der Primitivling gegenüber Jakob, aber die Esaus gewinnen Macht über Jakob. Wie war das im Dritten Reich? Welche Art von Leute war das in der SA und SS? Die waren solche Typen, noch viel schlimmer als Esau. Und wir waren diese Leute ausgeliefert. Und das ist mehrmals in unserer Geschichte passiert. Denn wir haben nicht die raue physische Gewalt. Und es gibt Zusammenhänge im Leben, wo diese Macht das Entscheidende, nicht das Macht von Klugheit und der Macht der eigenen Wege. Aber dieser Text will uns zeigen, die letzte Macht ist weder der Macht Esau noch der Macht Jakob. Beide Mächte müssen weichen für die Macht, wie sie schön gebetet, der Allmacht des Herrn. Um das geht es hier. Die haben beide ihre Wege. Aber der Herr hat seinen Weg. Und das ist das Wesentliche, dass wir lassen, dass er unsere Wege immer wieder neu bestimmt. Dann werden wir sehr viel Überraschendes. Ich habe sehr viel in meinem Leben sehr überraschend mit diesem Herrn erlebt. Er hat mein ganzes Leben total geändert. Das Land, wo ich wohne, das Beruf, das ich werde längst Ordinaris für neue Geschichte, total anderer Beruf. Alles in mir ist anders geworden. Und ich war willensstark. Aber er hat seine Wege durchgesetzt, Gott sei Dank. Denn wer weiß besser, was gut für mich ist, ich oder Gott? Und das sollen wir niemals beim Gebetsleben und unserer Frömmigkeit. Wir sind nicht der, zu sagen, Gott, tu mir diese Wunde und tu mir diese Wunde und gib mir diese Heilung oder was man will. Denn man setzt seinen eigenen Weg gegen Gott durch und das kann niemals gut sein. Das kann niemals gut, denn ich weiß gar nicht, was gut für mich ist. Und wenn der Herr mich süchtigt, das ist auch gut. Wir müssen immer wieder lernen. Sicher, wir sollen in unser Kämmerlein ihnen sagen, was uns wichtig ist. Aber dann sollen wir noch viel lauter und deutlicher sagen, aber Herr, dein Wille geschehe. Denn du weißt viel besser, was gut für mich ist. Und wir sollen das meinen. Glaube ist nicht eine Waffe. Es gab einer, und sogar ein gläubiger Mann, der sagt, Gebet ist eine Waffe. Gebet ist keine Waffe. Gebet ist ein unter den Herrn zu stehen. Gebet bedeutet, dass ich, wie Johannes der Täufer, so seine Fuß knie und sogar ihm den Dreck für ihn stehe. Und weißt, du bist der Herr, du weißt, was gut für mich ist. Ich weiß es nicht. Weise mir, Herr, dein Weg. Zeige mir deine Wahrheit. Und das geht unser Gebetsleben und unsere Frömmigkeit. Und wer den Herrn der Regie aus der Hand nehmen wird und sagt, gib mir das und ich will das und ich weiß, weil ich glaube, du wirst das für mich tun, der geht total ihr Wege. Denn es geht nicht um mein Weg, es geht um sein Weg. Er ist der Hirte, er geht voran. Und das ist ungeheuer wichtig heute. Weil ein guter Teil unserer Jugend werden verführt sein und sie werden nicht zurück zu Glauben finden. Denn Schwärme kommen sehr selten zurück zu einer Kreuzesglaube. Die gehen zu einer anderen schwärmerischen Gemeinde. Und dann zu noch einer und mit der Zeit fallen sie weg. Das haben wir erlebt und das werden wir nochmal erleben. Deswegen kämpfe ich hier. Und dann diese schöne Liste halte ich für eine Art, wir haben mehrere solche Stellen in der Bibel, wo es geht um Götzen. Und die Mächte von den Feinden Israel, und die wird angereiht in eine lange, pompöse Liste von alles, was da von Mächte und Kräfte, die gegen Israel, es gibt viele solche Stellen im Alten Testament, das ist lächerlich zu machen, was menschlich ist. Jakob glaubt, er kann Esau besänftigen durch Geschenke. Und diese Geschenke wird angereiht, fast wie wenn ein Feind gegen Israel vorzieht und es wird gesagt, er hat so viel Krieger und die sind in so viel Teil geteilt und er hat so viel Pferde und so viel Kamele und so weiter. Das ist zu zeigen, es geht nicht, was wir Menschen mit unserem Reichtum und mit unserer Macht vorhaben. Es geht nur um ihn. Was hilft mir Reichtum, wenn ich im Sterben bin? Was hilft mir dann? Oh, es gibt schöne Steine. Ich war in Stuttgart, so eine Beerdigung, und ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen. Da gab es Steine so groß wie das, und dann kleine Steine, und nur Holzstücke da, und die großen Leute mit mehreren Titeln geschrieben, Oberbäckermeister oder Unterbäckermeister, oder ich weiß nicht was. Und es gibt noch viel wichtige Sachen. Also, und mit einem großen Stein, und man soll, das ist ein Stein, das ist tot. Liebe nur ein ganz kleines Stück Holz. Und dass mit Christus dieser Holz eine Einheit ist, dass wir unter sein Kreuz gestorben sind. Und diese groß angeberische Beerdigungen, die machen mich krank, das zu hören. Die Leute werden Himmel. Wir haben diese Macht nichts zu tun. Ich mag viel lieber mit einer alten, bescheidenen, gläubigen Christin mit 3 Leuten bei der Beerdigung. Dann kann, man weiß, man ist nah bei dem Herrn. Denn sie starb im Glauben. Und das ist die schwerste Dinge für einen Pfarrer zu tun, ist jemand zu beerdigen, der nicht im Glauben war. Wissen Sie, wie ich das tue? Ich kriege raus, was Wichtiges war im Leben dieser Person. Und ich stelle das im Mittelpunkt der Beerdigung. Der Anfang. Und dann zeige ich, dass letzten Endes, was diese Person zentral war, hat Christus viel tiefer erfüllt, als jeder Mensch machen könnte. Und ich verkündige dann Christus. Was sonst kann man machen? Schauen diese schöne Liste, ich habe Rinder und Esel und Schafe, Knechte und Mägde, und die Liste wird noch später größer. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Witter, 30 säugende Kamele mit erfüllen, 40 Kühe, 10 Junge, es klingt wie eine Versteigerung, nicht wahr? Das ist alles ironisch. Das ist nicht eine Art, es hat einen ernsten Aspekt. Denn der Herr ist der segende Herr. Und er hat Jakob das alles gegeben. Das ist das Positives. Aber die Angeberei, auch im Sinne des Geschenks, das ist das Negative, es ist zwiespältig, diese Aussagen. Ja, der Herr ist der Herr, der Fruchtbarkeit ermöglicht. Aber wir sehen das sehr merkwürdig innerhalb des Alten Testaments selbst, dass der Segen Gottes erst mit all zu tun, mit Reichtum, Wohlstand und alles, und dann kommt eine Wende im Alten Testament. Herr, warum muss ich so leiden? Und warum sind die Gottlosen so reich? Und dieser Weg ist der Weg, der führt zum Neuen Testament. Hier in die alten Schichten, vor allem bei den Patriarchen, bei den Urvätern, Segen in Bezug zu, was Menschen haben wollen. Alt werden, viel Besitz, Reichtum und so weiter. Natürlich im Glauben. Aber dann diese Erkenntnis plötzlich, aber es geht die Gläubigen schlecht, wir leiden und es geht den Gottlosen so gut. Denken Sie an verschiedene Psalmen in dieser und denken Sie an Hiob und verschiedenen anderen. Und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinen Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen finde. Ich bin sehr nah zu meiner Mutter, aber ich bin sehr nah zu meiner Mutter und eine Eigenschaft von meiner Mutter, die ich sehr schätze, ist, dass meine Mutter überhaupt keinen Wert auf Geschenk legt. Einmal habe ich ihr große Geschenke gegeben zu ihr Geburtstag. Sie sagt, David, ich will nicht deine Geschenke, ich will nur deine Liebe. Die Geschenke interessieren mich nicht. Es gibt viele Menschen, die versuchen durch Geschenke Dinge gut zu machen, die sie nicht in ihr persönliches Leben gut machen. Das bedeutet, sie haben wirklich nicht Liebe gezeigt. Sie haben nicht Mitgefühl, wenn die Leute in Not waren. Und dann kommen sie mit großen Geschenken, das gut zu machen. Geschenke sind leblos. Geschenke sind leblos. Was Menschen brauchen von anderen Menschen, ist Liebe, Hinwendung und auch der missionarische Hinwendung um eine Kenntnis, was für Sinn Leiden hat, woher Liebe kommt und so. Und das kann nur vom Herrn. Ich mag nicht diese Art mit Geschenke, große Geschenke umzugehen. Und wir sehen, was aus Weihnachten in diesem Sinn geworden ist. Man gibt viel Geschenke und man sagte, ja, das ist es. Weihnachten ist, andere zu beschenken. Nein, Weihnachten ist, beschenkt zu werden. Nicht von anderen, sondern vom Herrn. Und viele Familien machen diesen Beschluss, keine Geschenke mehr zu Weihnachten, aber das hält nicht lange. Weil es gibt 3 Generationen, die meisten Familien. Eine dieser Generationen ist nie damit zufrieden. Ja, ist das nicht so? Aber das ist auch eine Art, Geschenke zu überdecken, was man nicht... Was hat er für Esau bis jetzt getan? Er hat Betrug an ihn benutzt. Sicher, Esau war nicht wert und würdig, diese Segen zu kriegen. Aber seine Weg war nicht gut mit Esau. Und er kann das nicht gut machen jetzt durch Geschenke nachher. So hat mir ein Verwandter von mir, ein angehender Jurist, der dann ein ganz üble Wege ging, hat mir gesagt, wenn ich in einen Gesetzprozess bin, ich mache meinen Gegner kaputt und dann bin ich nett zu ihm. Das ist nicht, wie man mit Menschen umgeht. Das ist genau, was hier vorgeht. Man kann sagen, das ist ein Ausgleich. Nein. Man kann seine Gewissen in dieser Art nicht so überdecken. Das Wesentliche hat er genommen. Man kann aber auch sagen, bei dieser ganzen Liste hier, dass der Segen mehr als ein Linsensuppe wert war, sondern mindestens so viel wert wie diese ganze Reihe von 200 und 100 und so weiter. Aber es ist viel mehr wert als das. Und da ist eine Entzweiung zwischen den Brüdern. Natürlich, die Entzweiung fängt mit Esau an, in seiner Art. Aber Jakob ist nicht unschuldig unter das. Und die sind schließlich Brüder. Aber nochmal zwiespältig, denn Esau ist Edom und wird dein Hauptfeind Israel sein. Das ist nochmal die Spaltung da drinnen. Brüder und zugleich Feinde. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kommen zu deinem Bruder Esau und er sieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Der Jakob, der Glaubensmann, fängt er an zu beten und der Herr zu sagen, ja, ich habe keine Angst für diese 400. Der Segen kommt von dir, du wirst mich führen. So ist es nicht. Aber lassen wir uns ehrlich mit sich selbst. Ich habe einen Vortrag neulich gehalten, ein Mann erlebt mit einem ungeheuer missionarischen Schwung. Er hat die Kraft, das in 4 zentrale Zeitungen, diese Vortrag, in eine zentrale Stelle zu bringen. Und sind Dinge da, die so viele Fahrer, moderne Fahrer, so geärgert hat. Es wird kein Ende damit geben, was dieser gute Mann gemacht hat. Meine erste Reaktion war Angst. Das ist Jakobs erste Reaktion. Lassen wir im Klaren sein, wir sind sündige Menschen. Wie ist es mit der großen Elia? Nachdem er kämpft gegen 850 mit einer ungeheuren Macht und Einsatz, wegen ein Weibsbild haut er ab, nicht wahr? Ich meine, so ist es. In Angst, in Beben. Und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Lassen wir uns nicht selbst täuschen. Denn Selbsttäuschung führt uns weg von Gott. Lass uns ehrlich mit uns selbst sein. Denn das ist der Weg zu einem wahren Glaube, dass wir Christus brauchen. Wie die Kleingläubigen am See Genezareth. Als die Wellen hochkommen. Die sind physische Wellen, die sind auch geistige und geistliche Wellen. Die Wellen der Angst. Seelische Wellen. Die sind auch physische Wellen. Und sie denken nicht an Jesus. Er schläft auch in ihr Bewusstsein. Er schläft da hinten, aber er schläft auch in ihr Bewusstsein. Kleingläubig. Angst. Angst direkt. Für mich. Und nur dann, später, denken sie an ihn. Und das ist häufig mit uns der Fall. Lassen wir die Wahrheit sagen lassen. Denn Christus ist auch die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit uns trifft, dann lernen wir immer mehr demütig zu sein. Und das ist wirklich sehr wichtig. Demütig. Nicht die Demütigkeit, die lässt immer die erste Reihe frei. Das ist nicht die Art von Demut, die ich mag. Ich sitze immer in die erste Reihe. Das ist ein anderer Grund, weil ich schwerhörig bin. Deswegen rede ich so laut. Ja? Wir wollen keine falsche Demut. Da fürchtet sich Jakob sehr. Furcht, Angst, Kleinglaube. Denkt nicht an Gott, sondern an sich, der Gesegnete. Er ist auf sein Weg. Gottes Engel hat ihn gerade begegnet. Wie lange hat das gehalten, diese Begegnung mit Gottes Engel? Sehr kurz. Wie ist es mit den Israeliten in die Wüste? Die erleben ständig Wunder. Und sie fallen immer wieder weg für die nächste Wunder. Und das ist ein Wunderglaube. Die Wunderglaube führt nicht ins Land, denn sie hält nicht an. Da fürchtet sich Jakob sehr und ihn würde bange. Und er teilt das Volk bei ihm. Das ist ungeheuer wichtig. Mein Großvater, mutterlicher Zeit, Isaac, war ein sehr frommer Jude. Und er war kein Zionist, er war ein Antizionist. Und das soll man auch zu Wort bringen. Es gibt unter Juden, unter frommen Juden, nicht nur Zionisten. Es gibt die Frommsten der Frommen, die auch sagen, der Staat Israel wird nur von dem Messias selbst gegründet. Er war nicht so einer, aber er war ein sehr frommer Mann. Er hat gesagt, wir Juden sind hier in die Diaspora zu sein. In Galut, Verbannung zu sein, um Gottes Gerechtigkeit unter die Völker zu bringen. Und die Völker wird sich selbst urteilen, wie sie auf uns urteilt. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel verflucht, wird verflucht sein. Er war ein Mann der Diaspora. Er würde nie in Israel wohnen. Er war aber ein sehr frommer Mann. Und man muss das auch zu Wort. Ich bin ein Zionist. Und wir sind hier, weil wir Zionisten sind. Aber es gibt diese andere Tradition. Das kennen Sie auch gut. Und er war ein sehr, sehr frommer Mann. Und das Interessante an die Diaspora ist, gerade das Teilung. Warum ist es, dass mit all den Feinden, die wir gehabt haben, und Satan ist sehr aktiv, uns Feinde gegen uns, jetzt auch am Ende der Tage gegen Israel, die endgültige Antisemitismus, gegen der Stadt Israel. Warum ist es, dass wir überlebt haben? Praktisch wegen dieser, was Jakob tut. Geistlich, weil wir Gottes Erwählte sind und er lässt uns nicht zugrunde gehen, weil er hat das versprochen. So viel wie der Sand am Meer oder Staub oder Sterne oder was man will. Es gibt diese beiden Aspekte. Die praktische Aspekt. Als Hitler gegen uns vorging, in Europa, was hat der Herr vorher getan? Er hat eine ganze Reihe von schrecklichen Pogroms erlaubt. Ich sage erlaubt, er hat die nicht veranstaltet. Satanische Pogroms in Polen, die russische besetzte Teil, vor allem Südrussland, was man heute, das wird heute Litauen, das wird mehrere Gebiete, was damals Südrussland oder der verwaltete Teil von Polen, dass es unmöglich war, ab 1881 da zu leben als Jude. Es gab Millionen Juden da und sie wanderte aus, gesetzlich oder ungesetzlich, dass sie wegkommen könnte. Und das war die Errettung. Denn wenn diese Pogroms nicht gegeben hätte, wäre fast das ganze Judentum ausgerottet auf dieser Welt. Das war die Riesenauswanderung nach Amerika mit meinen Vorvätern. Die erste Aliyah nach Israel, 1881. Das war Gottes Weg. Wo der Feind wird greifen. Er hat natürlich gewusst, was Hitler tun würde. Gott hat einen Teil gerettet, einen sehr wichtigen Teil. So dass Hitler sicher hat ein Drittel des Judentums umgebracht, aber zwei Drittel haben überlebt. Wenn diese Massenauswanderung nicht gegeben wäre, über zwei Drittel der Judentum erlöscht. Und wir werden eine winzig kleine Volk gewesen sein. Es gibt Gottes Wege hier und Menschenwege zusammen in dieser Zusammenhang. Diaspora war immer der Weg der Überleben. Die Feinde gingen los in Spanien und wir waren in Holland. Und der Weg zu Amerika war geöffnet. Die Leute hinter Christopher Columbus von Juden, moranen Schwangs getaufte Juden. Luri de Saint-Angel hat die ganze Reise finanziert, der war ein Jude. Viele denken, dass Kolumbus auch ein Jude war, das ist nicht erwiesen. Immer wieder gab diese Teilung unter uns, diese Trennung, längst für die Franziskaner in China waren wir in China. Juden überall in die Welt. Was denn, sagt man in Israel, von 107 Ländern oder was? Und jetzt wird es viel mehr, weil viele Länder sind gespalten im Zwischenzeit. Dieser Weg hier, Jakob, ist ein Weg, von wem Israel gelernt hat. Aber das Zentrum ist nicht, was Jakob tut, sondern das Zentrum ist, was Gott tut. Denn Gott hat ein Versprechung gegeben, dass keine Verbrechung uns erlöschen wird. Und wisst ihr, was Zionismus ist? Ich habe gesagt in Israel sehr deutlich, jeder Zionist, der sagt, der jede Jude in Israel leben muss, verlangt den Messias und nicht anders. Denn im Moment, wenn wir alle im Einland sind, können wir alle vernichtet auf einmal. Ist ein messianischer Wagnis, Zionismus, und nicht anders als das. Im Moment, wenn man sagt, alle Juden müssen in Israel sein, das bedeutet, alle Juden können mit einem Schlag vernichtet sein. Zionismus ist ein messianischer Wagnis, nicht wahr? Es wird, wenn der Messias wird kommen. Ja? Weil Gottes Weg ist, die Juden zurück nach Israel zu bringen, dass er das ganze Volk dann tauft. Am Ende der Tage. Die werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, in der Geist des klaren Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Es ist ein messianischer Wagnis von einem zionistischen Standpunkt, aber von die tiefere Standpunkt, das ist Gottes Heilsplan, das ist sein Weg, dass er sein ganzes Volk erretten kann. So ist es. Cuts in two ways, ja? Ja? Und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere erdrinnen. Das ist jüdische Logik. Und das wäre immer die Logik. So kenne ich die reichste Familie in Prag, die reichste jüdische Familie in Prag, die haben geweigert auszuwandern, als Hitler an der Macht kommt und sein Macht eine Sache gegen die Juden. Aber die Tochter schicken sie nach England, nur sicher zu sein. Wir haben sie in Israel kennengelernt, sie ist Christ im Zwischenzeit geworden. Sie starben und die Tochter hat überlebt. So geht es ständig bei uns, auch innerhalb Familien. Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Und das ist die Geschichte unser Volk, nicht wahr? Das ist unsere Geschichte. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac. Wer kennt der Titel Gottes, der Schreck Isaac? Wer hat je diesen Titel gehört? Das steht hier, das steht direkt am Ende des in dem Kapitel vorher. Der Schreck Isaac. Solche Titel mögen wir nicht hören über Gott, denn wir haben ihn zu verniedlich. Aber das ist ein sehr wichtiger Titel Gottes. Der Schreck Isaac, der plötzlich überfällt Menschen. Und der ist der Schreck Isaac wegen, was Abraham vorhat auf Gottes Verheißung. Nebenan, der Holz wird aufgelagert auf Isaac. Und das ist eine Vordeutung im Bild der kreuztragende Jesu, der das Kreuz auf den Rücken hat. Der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land. Weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, der du zu mir gesagt hast. Interessant, nicht wahr? Erst macht er seine eigenen Pläne und dann redet er mit Gott. Das ist nicht, wie wir als Christen umgehen sollen, nicht wahr? Erst denkt er an sich, seine Not, nicht wahr? Sehr menschlich. Aber nicht wie ein gläubiger Mensch. Erst soll man an Gott denken und dann soll man vielleicht manche praktische Dinge. Er macht alles raffiniert praktisch und dann um das gute Schluss. So wie die Leute, die 6 Tage in die Woche leben wie Heiden und die 7. Tag in die Woche sind sie fromme Christen. Ja? Dann kommt er zu Gott, ganz am Schluss. Das sieht man die Jakob in ihm. Leben mit Selbstbetrug, zu glauben, er, sein Weg, wird ihm helfen. Nicht zuerst und zuletzt Gottes Segen und Gottes Weg. Weidersprachen, das Wort Weide ist interessant hier. Abgetrennt, Weide. Nachdem er alles geplant hat, dann weidersprach Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Und das ist die typische jüdische Art, mit Gott umzugehen, nicht wahr? Du hast es gesagt, jetzt musst du helfen. Oh, ich habe genau das Gleiche getan in eine zentrale Wunde in meinem Leben. Genau das Gleiche getan. Wisst ihr, ein Jude muss Hebräisch ist kein Problem, man muss Griechisch lernen. Jeder Hebräer hat große Probleme mit Griechisch. Einstein könnte es nicht lernen. Und ich musste Griechisch lernen, sonst könnte ich kein Pfarrer sein. Und ich weiß nicht, wer kennt diese Geschichte? Hände zeigen, ich will nicht, dass das so wiederholt. Niemand, okay. Das war ein zentrales Wunder bei mir. Aber ich ging genauso um mit Gott wie Jakob. Und so soll man nicht umgehen. Und ich habe ein Jahr lang nur Griechisch gelernt. Die haben gewusst, ich war fast immer nur ein Einser in andere Fächer. Aber in Griechisch war ich ein Idiot. Ja, ich war unfair. Ich war so schlimm, dass die schriftliche Prüfung, meine Frau fragt, David, wie ging's? Ich habe gesagt, gut. Und dann hörte ich die Noten und die war nicht gut. Ja, das bedeutet das Allerschlimmste, dass man glaubt, dass man gut kennt und man kennt es gar nicht. Ja, das heißt, und da muss die mündliche Prüfung. Und da war eine Reihe wie bei den letzten Gericht. Jede 10 Minuten kommt einer rein. Da stand mein Dr. Elliger, mein Professor, mit 2 anderen Studienräte für Griechisch. Und die Mann oder der Frau, der Mann vor mir, kam raus, Tränen in den Augen. Nicht aus Freude, sie ist durchgefallen. Sie war viel besser in Griechisch als ich. Bis dann habe ich immer nie gebetet um bestimmte Dinge. Ich habe gesagt, Herr, dein Wille geschehe, du weißt viel besser, was für mich ist. Das ist die andere Extrem im Gebetsleben, als ständig dein eigener Wille. Der Herr hat mich gezwungen, zum Knie zu bitten um was. Weil das war Hochmut auch. In Demut war auch Hochmut drin. Zu sagen, dein Wille immer geschehe. Er will, dass ich ihn bitte um die Kleinste, aber dann sagen, um dein Wille geschehe. Ich schlich um die Ecke. Ich schlich um die Ecke wie ein feiger Hund. Der Mann ging rein, ich habe 10 Minuten zu beten. Ich ging auf mein Knie, das erste Mal in meinem Leben ging ich auf den Knie und ich sagte zu dem Herrn, genau wie Jakob ihn sagt, Herr, du hast mich gerufen als dein Knecht, als dein zukünftiger Vater. Genau der gleiche Art, wie Jakob umgeht, wenn ich zurückdenke. Du hast mich berufen, du musst diese Prüfung für mich bestehen, ich falle durch. Ja, das war jüdische Logik, ja, das ist kein sehr guter. Ja, du hast gerufen, du musst es tun, ich schaffe es nicht, ich habe so viel Angst. Angst hilft, wenn man gut ist. In Geschichte, wo ich das rausschütteln kann, Angst hilft, es gibt nur mehr Energie. Aber nicht, wenn man schlecht ist, es überdeckt alles. Und wisst ihr, was passiert ist? Das war eine zentrale Wunde. Ich habe Wunde, mehrere erlebt, aber die war zentral. Ich ging zu die Türe. Und die rufen Dr. Jaffin, der hat so ein bisschen immer spottisch den Doktor da reingebracht. Der hat immer gesagt, Jaffin ist klug, aber in Griechisch, das ist was anderes. Dr. Jaffin, komm rein. So, ich komme zu die Türe mit Angst und Beben. Und dann ist was merkwürdig passiert. Als ich durch die Türe ging, meine ganze Angst war weggenommen wie ein Mantel. Ich habe meinen Kopf geschüttelt, sowas habe ich nicht verstanden. Durch die Türe, Torhüte, Türe, Arke, Tempel, Türe, zum Stahl, Türe, als zentrale Zeichen in der Bibel, nicht wahr? Und da komme ich rein und die wollten, dass ich durchfalle. Die haben die schwerste Text geholt, das nennt man Irreales, was nicht gibt. So ist Griechisch, so eine komische Sprache. Ein Irreales. Wer kennt Griechisch hier? Ja, gut, ich auch nicht, ja. Und was passiert? Statt dass jemand fragt, ich ging gleich zu dem Text, habe gesagt, das ist ein Irreales. Und die gucken mich an mit großen Augen, ist die schwerste Konstruktion, was es überhaupt gibt. Ja, was nicht gibt, ein Irreales, was irreal, nicht was real ist. Und dann fing ich an, das zu analysieren, ohne dass sie was fragt. Und die gucken mich an und Dr. Elliger sagt, Jaffin, was ist los? Ja, Dr. Jaffin, was ist los? So, dann hat er gesagt, ja, Jaffin, jetzt werden wir ein paar Worte ausfragen. So, er fängt mit die schwerste an. Und Sie können das glauben oder nicht, aber ich sage die Wahrheit, dieses Wort ist rausgekommen auf ein Seil zu mir, die Antwort. Ein Wort nach dem anderen. Der Herr hat's getan, weil er mich berufen hat. Und eine viel größere Berufung hat er bei Jakob und er hat das für ihn getan. Trotzdem ist das nicht der Weg, mit Gott umzugehen. Du hast getan, deswegen tut's. Ich würde das sehr zweifelhaft jetzt finden. Aber es geht auch in eine ganz andere Richtung. Er hat mich auf den Knie gezwungen. Und meine Art zu sagen, ich bete nicht in Bittgebete, nur für Bittgebete, aber nicht für mich, der Herr wird wissen, was gut für mich ist. Eine gewisse Portion Hochmut steckt da drinnen. Nicht wahr? Das ist die andere Extrem, von die typische Extrem, Herr, gib mir das und Herr, gib mir das und ich will ein Wunder und so. Und das ist absolut oberflächlich. Aber mein Extrem ist die andere Extrem und das war ein bisschen hochmütig. Der Herr hat mich zum Knie gezwungen und deswegen hat er mir diese Antworten gegeben. Nur deswegen. Nicht, weil ich gesagt, du hast mich gerufen. Herr, ich bin zu gering, alle Barmherzigkeit und alle Treue, die du an deinen Knecht getan hast. Und das ist, was wir niemals vergessen sollen. Wir sind hier, der Herr groß zu machen, wir sind klein. Den Moment aber, wenn wir wissen, wie unbedeutungsvoll und wie klein wir sind, fangen wir an, groß für den Herrn zu sein. Wenn wir uns selbst erhöhen, werden wir erniedrigt. Und wenn wir selbst erniedrigt sind, werden wir erhöht sein. Also hat Gott die Welt geliebt. Und er hat seinen Sohn gegeben für denen, die wissen, dass sie das nicht verdient haben. Weihnachten kommt zu einer Zeit der Totalversagen Israel. Jesu Auseinandersetzung mit den Pharisäern war mit die Beste unter den Juden. Die waren viel besser als die Sadduzäer und die Zeloten. Nur unter den Besten. Und die waren Heuchler. Nur wenn wir in die Tiefste immer wieder wissen, wie gering wir wirklich sind, nur aus Staub, und wir werden zu Staub von uns aus. Unsere Wege, die führen nur dahin, zum Staub. Und wenn wir wissen um seine Größe, dann fangen wir an, Gottes Kinder zu werden. Und dann sind wir wirklich wichtig für Gott. Aber nicht in großer Erhöhung und großer Verlangen und so. Nein, so geht es nicht. Herr, jetzt kommt er zum Zentrum, und dies ist mit Recht dicht geschrieben. Viele Dinge in der Bibel sind dicht geschrieben, die nicht so geschrieben sein sollten, wo andere sehr wichtige Texte nicht dicht geschrieben. Aber das ist zentral hier. Herr, ich bin zu gering, alle Barmherzigkeit und alle Treue, die du an dein Knecht getan hast. Er hat das getan, nicht Jakob, trotz Jakob. Nicht wegen Jakob, wegen den Segen. Wegen sein Weg, aber sich nicht wegen Jakobs besondere Wege. Denn seine Wege war Betrug. Und alles Ausdenken mit Geschenke und alles mögliche weltliche Art und Weise. Trotzdem blieb der Herr treu zu ihm. Und so bleibt er treu zu uns, nicht weil wir besonders fromm sind, sondern weil wir ihm gehören und weil er uns liebt und weil er groß ist und weil wir klein sind. Und das sind Dinge, die wir niemals vergessen sollen. Herr, ich bin zu gering, alle Barmherzigkeit und alle Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Er weiß damals, Segen hat mit Führung, mit Schutz, Segen, Schutz, Führung und damals auch mit Gottes Gaben, Güte von der Schöpfung her. Zwei Lager geworden. Nur ein Stab hat er. Das ist ein Wanderstab. Aber dieses Wort Stab erweckt bei jedem Christ Gedanken. Wer hat einen Stab immer bei sich gehabt? Mose. Ja. Und dieser Stab spielt eine sehr, sehr wichtige. Es ist ein Wanderstab. Aber es ist ein Stab der Wanderer, der geführt wird von dem Herrn. Und bei Mose ist es ein Stab, der Macht hat. Bei Jakob nicht. Er rette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich für ihn, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt den Kindern. Er weiß, was möglich ist. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und dein Nachkommen, nochmal diese Argumentationen. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen, wie der Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Und dann kommt diese lange Liste, angeberische Liste, als Zeichen auch diese ganze Überfluss sein Angst. Denn es geht um ihn. Was nutzt ihn, wenn die Esau ihn umbringt? Und im Grunde genommen ist es auch eine Bezahlung für den Erstgeburtsrecht, die ungeheuer wertvoll, viel wertvoller als alles, was hier ist. Viel wertvoller als ein Linsensuppe. Aber sehr menschliches Art zu denken, dazu ist vielschichtig, diese ganze Sache. Die Bibel ist sehr vielschichtig. Und tat sie unter der Hand seine Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen, geht von mir her und lass Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach und so weiter und so weiter. Dann, ich will gleich zum Schluss, Jakobs Kampf an Jabuk, seine neue Name. Und Jakob, hier kommt in Vers 21, ich will ihn Versöhnung mit dem Geschenk, das von mir hergeht. Das kann nicht getan. Dann muss er mit Gott kämpfen. Er muss selbst mit Gott versöhnt. Er muss den Segen erkämpfen und unter Gottes Segen. Und dann wird Esau gezähmt.
nicht durch seine Geschenke. Das ist nochmal wie am Anfang. Jakob aber zog seinen Weg und begegnete ihm der Engel des Herrn. Und hier, ich will ihn Versöhnung mit dem Geschenk, das für mir geht. Und dann kämpft er mit Gott. Er versöhnt ihn nicht. Er wird mit Gott versöhnt. Und wer mit Gott versöhnt wird, kann versöhnt mit seinem Bruder. Und was ist das? Das sind die zwei Tafeln Mose, eine zentrale Thema der ganzen Bibel. Die erste Tafel ist die Beziehung zu Gott. Die zweite Tafel ist die Beziehung zu den Mitmenschen. Jesu wird zweimal kommen. Die erste Ankunft Jesu war um die erste Tafel, die Versöhnung mit dem Vater. Nicht menschlicher Frieden, das hat er nicht geschaffen unter die Völker. Es gibt immer noch Krieg und das sagt er. Versöhnung mit dem Vater für uns. Die zweite Ankunft bringt die tausendjährige Friedensreich und Versöhnung unter die Völker. Die erste Ankunft war für die Welt, die zweite Ankunft ist für Israel. Ein merkwürdiger Gott. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Pforte des Jabboks. Nahm sie und führt sie über das Wasser, so dass sie hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Er muss Nacht und allein kämpfen um diese gestohlenes Segen. Aber lassen wir denken, dass in alles, was zentral ist im Leben, werden wir Nacht und allein. Wir werden nur Gott haben, für uns zu kämpfen. Meine Frau ist im Moment sehr schwach. Sie ist Gott sei Dank nicht im Lebensgefahr oder was, aber sie war operiert. Es ist keine schwere Operation, sie ist sehr schwach. Und ich habe ein Gebet geschrieben, in dem ich sagte, Herr, ich kann für meine Frau nicht leiden und ich kann für meine Frau nicht sterben. Aber du hast beides getan. Du leidest mit ihr und du wirst auch mit ihr sterben, denn sie lebt mit dir. Und das ist sehr, sehr wichtig, diese Erkenntnis. In den entscheidenden Moment im Leben, in die beste Ehe, und ich habe eine sehr gute Ehe, sind wir allein. Allein mit dem Herrn. Deswegen ist der Herr die allerhöchste und wichtigste Gut. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft, aus Ägypten herausgeführt. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Oder ich bin der Herr, dein Gott, Jesus Christus, der dir aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt hat. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Er ist allein und er muss allein vor Gott stehen und wir müssen alle für den Richterstuhl stehen. Ich kann nicht mit meiner Frau oder sie mit mir. Wir werden allein das tun und er muss allein diese Segen bekämpfen, nicht durch Betrug. Der Betrug ist ausgeglichen mit Laban, wo er betrogen war von ihm. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach und als er sah, dass es ihn nicht übermockte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Diese Hüfte Problem kennen viel. Wer hat diese Hüfteoperation? Die ist sehr verbreitet unter uns. Die Jakobshüfte nenne ich das immer. Hat jemand eine Jakobshüfte da? Die macht man das am Laufen. Wie meine Frau bei den Venen. Ja, die sind gute Jakobshüfte. Gut. Ja, ja, wir haben mindestens eine hier. Beide Seiten oder nur eine? Man macht das am laufenden Band und das geht fast immer gut, wie bei den Venenoperationen auch. Das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über den Ringen mit ihm verrenkt und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Die neue, bei der Morgenröte und die Anbrechung geht es um die Auferstehung. Denn ein Tag fängt mit der Nacht an. Und die Juden, ein neuer Tag fängt immer mit der Nacht, die Anfang der Nacht. Gehört bei uns ein, es wird Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Emmaus Junge, neuer Tag, neuer Anfang. Bei uns mit der Morgenröte, wegen der Entdeckung der Auferstandenen. Und das bleibt der Geheimnis noch für Israel. Das hat nicht mehr ein Flussdämon, wie die modernen Theologen zu sagen hat. Das ist lächerlich, so eine Auslegung. Mit dem Thema Gottes Name und dem Thema seiner Auferstehung bleibt das ganz Grundgeheimnis noch in Israel. Auch wenn das Auferstehung sehr deutlich vorgedeutet ist, im Psalmen, die persönliche Auferstehung. Und die Kollektive in mehrere Prophetenbuch. Lass mich gehen, denn es die Morgenröte bricht an. Das gehört dir nicht. Gehört dir der Segen. Und der Segen führt zum Kreuz. Und das ist der Weg zu der Auferstandene über Kreuz. Alle, denen, die die Auferstandene begegnet haben, gingen den Kreuzesweg. Maria Magdalena sucht den gekreuzigten Leib. Die Emmaus-Jugend kriegen ein Kreuzes. Junge kriegen ein Kreuzespredigt. Thomas, die Finger in Kreuzes Leib. Mein Herr und mein Gott. Der Weg zur Auferstehung geht über Kreuzesnachfolge. Morgen rührte die Anbrechung dieser neuen Wirklichkeit, eine ganz, ganz Vordeutung von Auferstehung. Das gehört uns hier nicht. Das ist weit in die Zukunft. Der Weg geht über den Weg der Segen und der Segen führt zu die endgültige Segen. Und das ist der gekreuzigte Jesu. Der Segen hat alle mögliche. Bei Mose die Hände so gehalten, der Segen bleibt, sonst Israel wird verlieren. Simpson, das habe ich gerade Nachmittag ausgelegt bei einer Kurzbibelschule. Simpson am Schluss, diese Zerstörung der Feinde, genau in Form von einem Kreuz gegen die beiden. Ja, und die gehen, und 3000 sterben und 3000 kommen zum Glauben, zu Pfingsten. Das sind alle möglichen Dinge, aber diese Form der Segen. Ich lasse, er antwortet, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Jetzt weiß Jakob, um was es geht. Merkwürdig in dieser Jakob. Der Segen muss von Gott selbst kommen. Und es kann nicht durch Betrug. Es muss erkämpft hier. In Demut. Er bettet. Er betet und er bettelt. Er sprach, wie heißest du? Er antwortet, Jakob. Das bedeutet, er setzt die Finger in seine Wunde. Der Betrüger. Der Hinterlistige. Er sprach, du sollst nicht mehr der Betrüger heißen, Jakob, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Gewonnen in Nacktheit, in Demut. Gewonnen den Segen. Ein Segen, die Gott sowieso vorausgibt. Es geht nicht um unsere Leistung. Gewonnen, was Gott seit die Welt beginnt und vor der Welt beginnt, vorhergesehen hat. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Eine logische Frage, klingt sehr menschlich, aber es geht um das Zentrum. Was ist dein Wesen? Das ist die Frage, die kein Jude eine Antwort kriegen wird, bis ein Christ ist. Mose fragte das, ich bin, wer ich bin, will im Dunkel bei euch wohnen, steht im Torah. Aber bei Saulus, ich bin Jesus, den du verfolgst, Jeschua, der Helfer, der Retter. Bei Jakob ist das noch ferne Musik für die Zukunft, für der größte Judenmissionare Jesu, der das Volk als Ganzes taufen wird. Wir schaffen ein bisschen hier und ein bisschen da. Ich werde eins taufen mindestens. Sie haben bestimmt noch mehr geschafft. Ja? Wir haben sehr wenig, was wir erreichen können, wenn Paulus das nicht tun könnte. Er ist der große Judenmissionar und er wird das als Ganzes, das ganze Volk taufen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn. Das bedeutet, du bist mein Gesegneter. Das bin ich für dich. Mehr musst du nicht über mich wissen. Und dieser Segen bleibt über Israel. Die Segen erreichte seine Vollendung. Jesus von Nazareth, König der Juden, bei der Kreuzigung. Und das bedeutet nicht, weil Israel ihn aufgegeben hat, Jesus den aufgibt, sondern genau das Gegenteil. Die Segen bleibt in ihr letzte Vollendung am Kreuz für Israel, zu Gottes Zeit, wenn er kommt, diese Segen über Jakob, über Israel zu vollenden. Amen. Wir beten. Herr, wie ein Schiff seinen Weg still durch das offene Meer treibt, seine Segel von Wind bewegt, sein Weg bis jetzt noch nicht bestimmt, so sind wir dein Volk. Wann wird das Land in sich kommen? Du rufst wie die Wellen Tag für Tag. Herr, wie groß ist doch deine Stimme. Amen.